Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Schulabschluss und dann Durchblick bei der Berufswahl. So der Titel unserer Serie, mit der wir heute starten. Darin stellen wir eine Woche lang unter anderem Best-Practice-Beispiele vor, die zeigen, wie Berufsorientierung junge Menschen schon früher und besser erreichen kann. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Der Mehrheit der Jugendlichen fehlt der Durchblick bei der Berufswahl. Sie finden sich in den vielfältigen Informationen einfach nicht zurecht. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Doch wie könnte es leichter, vielleicht auch moderner gehen? In Berlin gibt es in den Räumlichkeiten der Agentur für Arbeit ein bundesweit bislang einmaliges Angebot, den Talente-Check. Zielgruppen sind 8. und 9. Schulklassen. Sie können hier spielerisch und digital ihre Potenziale und Interessen erkundigen. Unsere Reporterin Daniela Siebert hat sie dabei begleitet.
8.30 Uhr. Die Klasse 9a des Georg-Büchner-Gymnasiums betritt die Agentur für Arbeit. Genauer gesagt, die liebevoll durchgestylten 2 Etagen, die eigens für den Talente-Check umgebaut wurden. Hier sieht es nicht nach Behörde aus, eher nach Bühne. Mit raffinierter Beleuchtung. Boden und Wände sind gelb oder schwarz koloriert. Gruppenbetreuerin Nicole Wendland-Bach macht ihre erste Ansage vor einer silbernen Glitzerwand. Die Schüler sitzen vor ihr auf Holzstufen.
Ja, also der Talente-Check Berlin ist ein Ort der Berufsorientierung. Ihr werdet heute eure Talente checken. Denn es ist ja wichtig, um für sich den passenden Beruf zu finden, zu wissen, was ihr gut könnt, was ihr gerne macht und für was ihr talentiert seid.
In den nächsten 2 Stunden sitzen die 21 Schülerinnen und Schüler voll konzentriert in einem schallgedämmten Saal. An Einzeltischen mit Monitor, Kopfhörer und Seitenwand zum Nachbarplatz. Die Reporterin darf nicht dabei sein. Hier sollen die Jugendlichen in einem Berufswahltest über 200 Fragen abarbeiten, die ihre Talente und Neigungen offenbaren. Projektleiterin Christina Brandenburg.
Wir können natürlich nicht alles testen, aber wir gucken soziale Talente an, Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Gedächtnistraining, Empathie. Wir versuchen, eine Bandbreite zu schaffen.
In einer kleinen Verschnaufpause vor dem Saal berichtet Schülerin Nas ihre Eindrücke von dem Test.
Wir hatten so verschiedene Schemenbilder von Mustern und wir sollten dabei die Zusammenhänge herausfinden. Dies fand ich sehr interessant. Die Matheaufgaben fand ich waren einfach normale Sachaufgaben, das war jetzt nichts Besonderes. Und da hatten wir noch Wortzusammenhänge. Ich fand, das waren einfach ganz normale Aufgaben.
In der nächsten Etappe am Computer müssen die Jugendlichen auch noch Fragen beantworten, die mehr über ihre beruflichen Neigungen verraten. Etwa, kannst du Blut sehen? Möchtest du draußen arbeiten? Nach diesem theoretischen Teil des Talente-Checks folgt der Action-Teil. Dafür geht es zu 10 in eine Art Spielhöhle. Fast alles in diesem Raum ist schwarz. Farbige Leuchten fokussieren auf die 4 Spielstationen, an die sich die Jugendlichen verteilen. Nach kurzen Erklärvideos geht es los. Aufgabe hier: möglichst schnell ein Leuchtmosaik an der Wand dort abklatschen, wo gerade eines der Lichter die Farbe wechselt.
Oh, Alter! Yo! Okay, ja.
An der Spielstation daneben geht es deutlich ruhiger zu. Die Aufgabe hier, auf einem Touchscreen in der Tischplatte Kommandosymbole richtig sortieren. An anderen Spielstationen werden auch Geschicklichkeit und Gedächtnis getestet. Aber welche Rückschlüsse kann man aus solchen Tests ziehen? Christina Brandenburg aus der Senatsverwaltung für Bildung.
Dass man geschickt ist, dass man eine Reaktionsfähigkeit hat. Vielleicht kann man dann gut im Berufskraftverkehr klarkommen. Also es geht nicht so sehr, Berufsfelder abzuchecken, sondern ein Gefühl für die eigenen Fähigkeiten zu bekommen.
Nach rund 5 Stunden ist die Klasse 9a vom Büchner Gymnasium mit ihrem Talente-Check fertig und erschöpft. Sinan bilanziert den Test so.
Der Spielraum war durchwachsen. Also es gab Stationen, die Spaß gemacht haben, aber es gab auch Stationen, die jetzt eher langweilig waren. Es gab einen Reaktionstest mit den Lichtern an der Wand. Was auch Spaß gemacht hat, war das mit dem Gorilla. Das war auch eigentlich ganz gut.
Und was weiß Sinan jetzt Neues über seine Talente?
Ja, auf jeden Fall meine Reaktionszeit. Ich habe eine sehr schnelle Reaktionszeit und ich könnte gut programmieren, glaube ich. Also das mit dem Gorilla habe ich auch ganz gut hinbekommen.
Trotzdem, Polizist bleibt sein Wunschberuf. Wie schon am Morgen vor dem Test. Ähnlich geht es Silas. Auch er will weiterhin Chirurg werden, obwohl er im Talente-Check auch Neues über seine Stärken herausgefunden hat.
Na, dass ich so ganz gut mit dem Computer so Roboter steuern könnte.
Das sind aber nur erste subjektive Eindrücke der Schülerinnen und Schüler. Eine offizielle Auswertung ihres Talente-Checks können sie ein paar Wochen später bekommen. Einzeln und nur, wenn sie möchten. Christina Brandenburg.
Es gibt ein schriftliches Ergebnis, eine Auswertung, aber dazu gibt es immer das Gespräch. Man bekommt immer die Erklärung und die Interpretation durch die Fachkraft der Arbeitsagentur.
Auch die Eltern dürfen bei den rund einstündigen Gesprächen dabei sein. Darin werden den SchülerInnen Berufe und Ausbildungswege aufgezeigt, die zu ihren Talenten, Interessen und Neigungen passen. Die Hoffnung dahinter, diese Rückmeldung sollen die Teenager zunächst dazu bewegen, ihre Praktika für sich passend auszusuchen und später dann auch Ausbildung und Beruf.
Wir haben ja eben schon gehört, wie eine 9. Schulklasse mehrere Stunden bei der Agentur für Arbeit verbringt, um eigene Talente und Interessen auszuloten. Mit so einem Talente-Check allein ist es natürlich nicht getan, denn die berufliche Orientierung ist auch ein ziemlich individueller Prozess. Welche Rolle die Schule bislang dabei spielt, darüber habe ich mit Katja Driesel-Lange gesprochen. Sie ist an der Universität Münster Professorin für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Berufsorientierung. Und ich habe sie gefragt, was leistet Schule bislang, um die nötige berufliche Orientierung zu geben?
Wir haben in den letzten Jahren es tatsächlich geschafft, Berufswahl als Prozess entsprechend in schulischer Berufsorientierung abzubilden. Das heißt, wir konzentrieren uns nicht mehr so sehr auf die Vorabgangsklasse und bieten dort ganz viele Informationen, sondern wir stellen den Jugendlichen Orientierungsmöglichkeiten zur Verfügung, mit denen sie diese komplexe Aufgabe der Berufswahl angehen können. Das heißt, es beginnt eben in Klasse 7 oder 8, häufig mit einer Potenzialanalyse, dann kommen eben Erkundungen in der Welt der Berufe. Und dann geht es darum, den Jugendlichen zu helfen, eine Entscheidung herbeizuführen. Und das ist dann auch der schwierigste Schritt in dem ganzen Prozess. Was wir in einer Anlage solcher Programme so ein Stück weit aus den Augen verlieren, und da bin ich bei dem, was wir besser machen können und was möglicherweise auch zu den Befunden führt, ist, dass wir davon ausgehen, dass die Jugendlichen sich alle in Klasse 7, 8 und so weiter an demselben Punkt ihrer beruflichen Entwicklung befinden. Das heißt, sie sind irgendwie diffus orientiert, etwas konkreter und so weiter. Das ist aber nicht der Fall. Die Jugendlichen starten alle an unterschiedlichen Punkten gedanklich und sie gehen dabei unterschiedlich vor. Das heißt, sie haben in ihrer Entwicklung ein unterschiedliches Tempo und dementsprechend auch einen unterschiedlichen Bedarf. Das heißt, wenn wir jetzt Informationen über bestimmte Berufe bereitstellen, dann erreichen diese Informationen nicht passend alle Jugendlichen. Und die Jugendlichen, die sich noch gar nicht auf den Weg gemacht haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, die nehmen diese Informationen gar nicht auf. Und wenn sie dann brauchen, dann haben sie sozusagen schon zwei Schritte verpasst und können sozusagen diese Vielzahl an Informationen, die eben über die Zeit kulminieren, für sich gar nicht mehr gut verarbeiten. Und dadurch entstehen eben auch Überforderungstendenzen. Das heißt, wir müssen sehr viel stärker Jugendliche individuell begleiten.
Wie könnte das aussehen?
Das könnte so aussehen, dass wenn wir, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel raus, ja, einen Besuch im Berufsinformationszentrum vorbereiten, der ja zum Standardprogramm der beruflichen Orientierung gehört, genau schauen, an welchem Punkt stehen die Jugendlichen. Das heißt, die schon genau wissen, was sie machen wollen, die sollten vertieft Informationen suchen und liegen diese schon vor, sich einen Plan B erarbeiten. Ja, also es kann ja immer passieren, dass man eine Ausbildungsstelle nicht bekommt oder eben sich mit einem hohen NC in seinem Wunschstudienfach konfrontiert sieht. Und die Jugendlichen, die jetzt ganz viele Optionen haben und sich nicht entscheiden können, denen müsste ich gezielte Aufgaben mitgeben, dass sie Kriterien finden, nach denen sie sich entscheiden können. Das heißt, sie müssten eben vielleicht 2 oder maximal 3 berufliche Optionen in der Tiefe erkunden, also nicht mehr in der Breite. Ja? Und die Jugendlichen, die gar keinen Plan haben, denen müsste ich helfen, erstmal einen solchen zu entwickeln.
Aber das klingt für mich so ein bisschen so, als ob wir eine Berufsberatung direkt an den Schulen also andocken müssen, weil das ja so ein fortwährender Prozess ist. Also wenn ich jetzt einmal zum Talente-Check gehe, einmal so eine Potenzialanalyse mache, dann vielleicht nochmal 2-3 Mal das mit Aufgaben und dergleichen, so wie Sie das so besprochen haben, vielleicht auch ein bisschen individueller durchspiele, ist es doch ein längerer Prozess. Also ich müsste doch eigentlich fortwährend jemand an der Schule haben, der da zur Verfügung steht, der mitbekommt, dass es da noch Unsicherheiten gibt, bevor dann die Jugendlichen irgendwann so durchs Raster fallen.
Es gibt ja diese Personen tatsächlich. Es gibt an den meisten Schulen, ja, wenn man jetzt mal so generell über das Land schaut, Personen, die dafür eine Funktion haben. Ja, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sind es die Studien- und Berufsorientierungskoordinatoren. Die tragen dafür Sorge, dass es eben diese Verbindungslinien zwischen diesen ganzen Interventionen gibt, damit eben dieser Prozess auch deutlich wird. Wir bräuchten Personen, die hier sehr viel stärker noch in die Beratung gehen. Wir haben ja die flächendeckende Beratung der Agentur für Arbeit. Die kann aber das nicht leisten, dass sie sozusagen schulindividuell und dann noch mit Blick auf den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin, den Beratungsbedarf immer aufnimmt und versucht, auch alle Veranstaltungen zu reflektieren, ja, und immer ein Update mit dem Jugendlichen vorzunehmen. Das wird nicht gelingen. Also wir haben eine gewisse Infrastruktur. Und wenn ich mir das wünschen dürfte, dann würde ich sagen, ja, wir brauchen, wie zum Beispiel in den USA der Fall ist oder in Großbritannien, Personen, die dafür Sorge tragen, dass wir eben diese kontinuierliche Begleitung und Beratung haben. Weil das in der Größe von Lehrerinnen und Lehrern zu verlangen, halte ich für sehr ambitioniert.
Für 73% der Jugendlichen sind die Eltern die wichtigsten Unterstützer. Wie kann Schule die Eltern ins Boot holen, zum Beispiel, wenn Eltern sich auch gar nicht mit dem dualen Ausbildungssystem so gut auskennen?
Ich muss sozusagen als Schule die Eltern als Partnerin und Partner auf Augenhöhe, gerade eben in der motivationalen und emotionalen Unterstützung, verstehen. Das heißt, es gibt einerseits eben die Notwendigkeit, ganz klare Erwartungen zu kommunizieren und damit eben diesen Druck wieder rauszunehmen, ja, dass die Eltern eben alle möglichen anderen Funktionen auch noch erfüllen müssen. Und andererseits auch Elternbildungsangebote zu machen. Ja, also Eltern zum Beispiel zu erklären, wie funktionieren denn nachschulische Bildungswege. Eltern sind ja interessiert. Ja, aber ich muss sie mitnehmen. Ja, und das gelingt eben durch Elternbildungsangebote. Was wir häufig machen, ist, dass wir die Eltern informieren über organisatorische Dinge. Ja, dann und dann findet das Praktikum statt. Bitte sorgen Sie dafür, dass der Zettel rechtzeitig unterschrieben wird und wieder in die Schule kommt, etc. Das ist nicht die Art der Zusammenarbeit, die ich meine. Ja, sondern es ist wirklich dieses Miteinanderarbeiten und dem Jugendlichen oder dem Heranwachsenden auch zeigen, wir sind hier Seite an Seite da, um dich zu unterstützen. Denn wenn Jugendliche wahrnehmen, dass die Schule und das Elternhaus gemeinsam die Aufgabe der Berufswahl unterstützt, dann sind die Jugendlichen engagierter. Sie explorieren mehr, sie kümmern sich tatsächlich um dieses Anliegen.
Sagt Katja Driesel-Lange. Sie ist an der Universität Münster Professorin für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Berufsorientierung und hat hier schon einige Punkte formuliert, wie berufliche Orientierung noch besser laufen könnte. Auch die Bundesregierung sieht in diesem Feld noch großen Reformbedarf und hat nun eben ihre schon länger angekündigte Exzellenzinitiative Berufliche Bildung vorgestellt. Mein Kollege Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio hat sich das Programm aus dem Bundesbildungsministerium angeschaut. Herr Kuhn, eben im Interview gab es ja die Forderung nach mehr individueller Begleitung der Jugendlichen bei der beruflichen Orientierung. Inwieweit kümmert sich das Programm der Bundesbildungsministerin darum?
Vieles von dem, was Frau Driesel-Lange da skizziert hat, wäre natürlich erstmal dezidiert Länderaufgabe. Also zum Beispiel, was sie gesagt hat, Kontinuität bei der Begleitung in der Beratung. Das könnte der Bund nur über die Arbeitsagenturen lösen, aber das ist ja nicht die Kernaufgabe, da sozusagen ständig an Schulen präsent zu sein. Individuelle Förderung ist tatsächlich ein Punkt in dieser Exzellenzinitiative, aber da geht es zum Beispiel um die nationale Bildungsplattform, also bessere Auffindbarkeit von Bildungsangeboten, aber auch den Ausbau des Aufstiegs-BAföGs für das berufsbegleitende Studium oder Weiterbildungsstipendien oder auch die Einbindung der begabten Förderwerke, die künftig nämlich auch in der beruflichen Bildung aktiv werden sollen. Also Individualisierung eher weniger, eher der Versuch zu fördern und die Berufsorientierung zu modernisieren und dafür zu sorgen, dass speziell bei dem Gymnasium eben künftig nicht nur Uni-Absolventen und Absolventinnen ausgebildet werden. Wir hören mal rein, was die Bildungsministerin gesagt hat.
Vor allem an Gymnasien muss bekannter werden, wie attraktiv der berufliche Bildungsweg ist. In unseren Augen bedarf es hier einen echten Game Changers. Das heißt auch, wir müssen die gewinnen, die immer noch denken, Berufsorientierung, das sei kein Thema für Gymnasien.
Also soweit Bettina Stark-Watzinger, die FDP-Bildungsministerin. Sie deutet ja schon ein bisschen an, dass man ein bisschen in der Akademisierungsfalle gelandet ist bei den Gymnasien.
Ja, welche Ziele hat die Bundesbildungsministerin mit ihrem Programm denn noch formuliert?
Ja, der Slogan lautet individueller, innovativer, internationaler. Internationaler bedeutet mehr Austausch mit anderen Ländern, aber auch die Verstetigung des Anerkennungsausschusses, also das Thema beruflicher Austauschdienst zum Beispiel als Gegenstück zum akademischen Austauschdienst. Das hat man nicht angegangen, zumindest noch nicht fest. Man hat gesagt, wir gucken uns das an, ob sowas geben soll, also sozusagen parallel zur Exzellenzinitiative für die Universitäten, jetzt bei der beruflichen Bildung, dann vielleicht auch ein Austauschdienst. Innovation, da gibt's ja schon mit InnoVet einen Wettbewerb, der soll unter InnoVet Plus ausgebaut werden. Dem Vernehmen nach sollen vor allem Ausbildungskonzepte gefördert werden, die sich mit der ökologischen und digitalen Transformation beschäftigen, also eben die der Modernisierung gerecht werden, die man auf dem Arbeitsmarkt und auch bei den klassischen Berufen erlebt. Ja, da geht es dann auch um das Wie, nämlich digitale Bildungswege. Auch da erhofft man sich ja bei der Bundesregierung, dass Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung digitaler wird. Ja, und damit auch die Informationsangebote natürlich digitaler und einfacher auffindbar werden.
Wie kommt denn dieser Ansatz bei Arbeitgebern und anderen Akteuren aus den Bereichen Schule vielleicht und Arbeitsmarkt an?
Ja, die Arbeitgeber stimmen dem Ganzen zu, zum Beispiel der Zentralverband des Deutschen Handwerks, wobei man sich teilweise da ein bisschen mehr erhofft hatte. Die Union kritisiert, dass man InnoVet, das ist ja ein Programm zu modernen Formen von Aus- und Weiterbildung, das gibt es ja schon seit 2019, das hat die Bundesregierung aber nicht mal evaluiert, bevor man es jetzt umbaut. Man muss sagen, insgesamt die Exzellenzinitiative ist ein FDP-Projekt, das auch die Arbeitgeber mit Wohlwollen begleiten. Was die Arbeitgeber nicht wollen, das ist das, was man im Gegenzug SPD und Grünen geben muss, nämlich das Stichwort Ausbildungsgarantie, die ja kommen muss. Also das ist sozusagen als Zweiklang zu sehen. Insgesamt ist die Gesamtstrategie bisher ja 1,5 Seiten auf einem 1,5 DIN A4 Seiten, also noch nicht besonders ausformuliert. Da geht es dann auch letztendlich um die Unterfütterung. Die ist jetzt erstmal im nächsten Haushaltsjahr relativ ordentlich, aber noch bei weitem nicht da, wo man vielleicht sein müsste, wenn man es wirklich ernst meint.
Und begleiten wir hier weiter, wie das Programm sich entwickelt. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung gestartet. Johannes Kuhn hat uns die wichtigsten Punkte dieses Programms skizziert. Vielen Dank nach Berlin. Von Deutschland nach Frankreich. Dort werden etwa 160.000 Kinder pro Jahr Opfer von sexueller Gewalt. Das schätzen Kinderschutzorganisationen. Die Zahlen sind allerdings schwer zu verifizieren. Ein Grund dafür ist, viele betroffene Kinder reden nicht darüber. Deshalb geben manche Experten davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen viel höher liegen. Christiane Kess stellt nun eine Initiative vor, die es Grundschulkindern erleichtern soll, ihre Missbrauch-Erfahrungen mitzuteilen.
Sie hängen in Grundschulen oder Sportvereinen. Auf den weißen Briefkästen kleben grüne und blaue Schmetterlinge. Papillon steht in großen Buchstaben darunter. Die Idee, dass Grundschulkinder durch Briefe berichten können, wenn sie Gewalt erfahren, kam Laurent Boyer aufgrund seiner eigenen Erfahrungen. Boyer war selbst Opfer sexueller Gewalt. Zwischen 6 und 9 Jahren sei er von seinem 10 Jahre älteren Bruder regelmäßig vergewaltigt worden, erzählt er. Damals war ich unfähig, darüber zu sprechen, was mein Bruder mir angetan hat, aber ich habe es aufgeschrieben in einem persönlichen Tagebuch. Weil ich in der eigenen Familie zum Opfer wurde, gab es für mich dort auch keinen Erwachsenen mehr, zu dem ich Vertrauen fassen konnte. Das ging nur noch in meiner Schule und im Sportverein. Es hat 30 Jahre gedauert, bis ich über den Missbrauch auch reden konnte. Seine Erfahrungen hat der heutige Polizist in einem Buch veröffentlicht. Der Titel »Alle Brüder machen das«. Es ist einer der Sätze, mit dem sein Bruder ihn als kleinen Jungen zum Schweigen brachte. Wenn man als Kind Opfer von Gewalt ist, ist es schwierig, das zu erzählen, denn man fühlt Schande und Schuld. Und vor allem drohen uns die Täter, wenn du darüber redest, werde ich dir das und das antun. So wird den Kindern verboten, darüber zu sprechen. Aber die Täter können uns nicht verbieten, zu schreiben und auf diese Weise darüber zu berichten. Das Schreiben sei eine Befreiung und gebe viel Kraft, ist sich Boyer sicher. Diese Erfahrung bestätigt die Schuldirektorin einer Grundschule im Osten des Landes. Ihren Namen will sie nicht nennen, um das Vertrauen der Familien in die Schule nicht zu verlieren, sagt sie. Seit ein paar Monaten hängt in ihrer Schule ein Schmetterlingsbriefkasten. Ich habe mir erst gesagt, wir können das probieren, aber ich hatte nicht erwartet, dass so viele Briefe von den Kindern eingeworfen werden. Zu meiner großen Überraschung sind sie sehr empfänglich für diese Möglichkeit und zeigen ein großes Interesse. Sie schreiben über ganz unterschiedliche Dinge. Es geht um kleine Sorgen unter Schülern, die man leicht lösen kann, aber es geht auch um Probleme in der Familie. Die schweren Fälle meldet die Vereinigung Papillon, wenn nötig, der Polizei. So kamen an ihrer Schule bisher die Vergewaltigung eines Kindes in der Familie sowie ein weiterer Missbrauchsfall ans Tageslicht, erzählt sie. Sie wolle den Briefkasten nicht mehr missen, sagt die Schulleiterin. An die 200 Briefkästen hat Laurent Boyers Organisation mittlerweile in Frankreichs Schulen und Sportclubs installiert. 61.000 Kinder haben Zugang zu ihnen. Doppelt so viele sollen es werden, sagt Boyer. Die große Stärke der Schmetterlingsbriefkästen ist, und darauf bin ich auch sehr stolz, dass uns vor allem die 8- bis 9-Jährigen schreiben. Sie machen mehr als 40% aus. Die zweite Altersklasse, die uns die meisten Briefe hinterlässt, sind die 6- und 7-Jährigen. Das sind Kinder, die nicht die staatliche Notrufnummer gegen Kindesmissbrauch anrufen können, weil sie noch kein Handy haben. Es sind also Kinder, die ohne die Schmetterlingsbriefkästen uns nicht mitteilen könnten, wovon sie sich befreien müssen. 7% der Briefeschreiber und Schreiberinnen verweisen laut der Vereinigung auf sexuelle Gewalt in der Familie. 70% davon sind Mädchen. Andere Kinder schütten ihr Herz über gewaltsame Strafen zu Hause aus oder über Aggression und Mobbing durch Mitschüler. Auch Ängste schreiben sich manche von der Seele. Die Kinder werden aufgefordert, ihren Namen auf dem Brief zu hinterlassen, damit ihnen geholfen werden kann. Laurent Boyers Aktion läuft in Zusammenarbeit mit den kommunalen Behörden. In jedem Ort, in dem Briefkästen stehen, analysieren 12 ehrenamtliche Ärzte, Psychologen, Lehrer und Polizisten die Briefe der Kinder. So ist es möglich, Tätern auf die Spur zu kommen, wie in dem Beispiel, das Laurent Boyer nennt.
Au mois de juin, on a
Letzten Juni haben wir in einer Schule einen Briefkasten aufgehängt. Direkt am Vormittag hat ein Mädchen einen Brief mit schweren Vorwürfen gegen einen Mann eingeworfen, dessen Vornamen sie nannte. Sie schrieb, er hat sein unteres Teil in mein unteres Teil gesteckt. Am Nachmittag haben unsere Experten den Staatsanwalt benachrichtigt. Ein paar Tage später wurde das Mädchen mit seinen Eltern angehört. Es wurden 2 weitere Kinder als Opfer in der Familie identifiziert und der Großvater wurde festgenommen. Er ist bis jetzt in Untersuchung.
Actuellement en détention provisoire.
Welche Rolle spielt die Musik für die Protestbewegung im Iran? Das ist ein Thema gleich bei Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.